Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Kolderhoff und mit Valentin.
Gestern dann war es da affenheiß, viele hatten Fächer und viele wählten sich auch mit ihren Händen Luft zu. Ich hätte mir so einen Saal mit Klimaanlage auch vorgestellt und mit so vielen halt auch ein paar Ventilatoren und halt Abkühlung.
Tja, alle reden vom Wetter, wir auch. Gestern ging es um die Museen und die Bilder, heute um die Musikerinnen und Musiker und ihre Instrumente. Aber bis die zu Wort und zu Ton kommen und dann auch klar wird, was Valentin meinte, bis dahin müssen sie noch ein wenig schwitzen. Erstmal geht es nämlich um ein musikalisches Ergebnis und das heißt heute Salome. Die Oper von Richard Strauss nach dem Text von Oscar Wilde ist nicht ohne. Inhaltlich, eine geplante Zweitpremiere an der Wiener Staatsoper verhinderte die Zensur wegen angeblich die Sittlichkeit beleidigender Handlung. Und für die Musikerinnen und Musiker und Sängerinnen und Sänger ist das auch kein einfacher Stoff. Entsprechend prominent war die gestrige Premiere in München bei den Opernfestspielen ausgestattet. Regie Krzysztof Walikowski, am Pult Kirill Petrenko. Und auf der Bühne habe ich unseren Kritiker Jörn Florian Fuchs gefragt.
Ja, auf der Bühne gibt es zunächst am Anfang dieses Abends alles, aber nicht Salome. Es gibt nämlich ein paar Minuten Kabarett. Es wird vom Band Maler eingespielt, die Kindertotenlieder. Da fragt man sich Kabarett. Ja, das ist ein sehr krasses, auch zynisches Kabarett, ein jüdisches Kabarett, das Walikowski da inszeniert. Wir haben so eine Art Salon und dort spielt man sich Theater vor und eben sehr grotesk überzeichnete Szenen gibt es da. Geht es etwa auch um Diebstahl, Schmuckdiebstahl und man sieht überall Juden in einer Bibliothek, die sich dieses Theater anschauen. Dann beginnt die Oper und die Klammer des Ganzen ist tatsächlich, dass wir es offensichtlich so in den 1930er, 40er Jahren zu tun haben mit einer jüdischen Gruppe, die in einer Bibliothek eben sich zurückgezogen hat, sich ein bisschen auch verschanzt und die Salome-Oper oder die Salome-Geschichte gleichsam spielt, um etwas zu spielen gegen den Terror von außen, den man immer wieder mitkriegt, indem es an die Tür pocht etwa.
Die Handlung, die Sie angesprochen haben, die müssen wir wenigstens kurz skizzieren. Salome, die Tänzerin, Johanna an, Johannes der Täufer, der schließlich kopflos dasteht, weil die Tänzerin es so fordert, vom König. Wie wird das umgesetzt in dieser Inszenierung, die so merkwürdig beginnt, wie Sie es gerade beschrieben haben?
Ja, wir hatten es vorhin vom Wetter und der Regisseur Walikowski ist tatsächlich auch ein Fachmann für schwüle Atmosphären. Das ist in fast allen seiner Inszenierungen so, dass sehr viel mit Lichtstimmung gearbeitet wird, dass es sehr düster zugeht. Das ist auch bei dieser Salome so. Also einerseits wird es ganz konkret und genau inszeniert, auch tiefenpsychologisch, was passiert zwischen den Figuren. Auf der anderen Seite gibt es aber dieses Theater auf dem Theater und das bekommt eine ganz merkwürdige und ich finde sehr interessante Tiefendimension. Eine Spannung, wenn dann zum Beispiel Johanna an eben vermeintlich tot ist und Salome den Kopf küsst und in Wirklichkeit kommt aber Wolfgang Koch als Darsteller, als Sänger auf die Bühne geschlurft, praktisch während dieser Schlussszene als ein Schauspieler. Das heißt, Walikowski inszeniert ein Spiel auf mehreren Ebenen und für mich hat das extrem gut funktioniert. Beim Publikum gab es direkt, als der Vorhang runterging, schon ziemlich heftige Gegenreaktionen. Aber ich finde, der ist ein Abend, der jetzt nicht in jedem Punkt 100% logisch aufgeht, der aber unglaublich viel Atmosphäre hat.
Weil Sie Ihre Salome sozusagen trotzdem wiedererkannt haben.
Die Salome haben wir wiedererkannt, was vor allen Dingen natürlich auch an der Musik liegt. Kirill Petrenko, ja, er inszeniert mit dem Bayerischen Staatsorchester eigentlich so eine Art von Dramaturgie von Glutkernen, muss man fast sagen. Von einem Glutkern, von einem Prickeln zum anderen. Es ist nie überzeichnet, obwohl die großen schwägerischen Momente auch alle da sind. Und es gab eine fantastische Besetzung, etwa Wolfgang Ablinger-Sperrhacke als Herodes und natürlich Marlies Peters als Salome, hier ein kleiner Eindruck. Ja. Marlies Petersen, sie spielt diese Femme Fatale. Sie hat etwas sehr Jugendliches, aber auch etwas Reifes. Auch das eine interessante Spannung, eine weitere Dimension für dieses Rollenporträt. Und Petersen gelingt es auch wirklich, dieses Urwüchsige, Vokal-Urwüchsige herauszustemmen, muss man geradezu sagen. Asmik Grigorian ist ja im Moment die Salome für viele, die die beste ist. Salzburger Festspielen hat sie das gesungen. Aber Petersen, finde ich, steht ihr da in nichts nach.
Die Frage, Herr Fuchs, die auf der Metaebene bei jeder Inszenierung immer mitschwingt, ist ja eigentlich, warum dieses Stück jetzt heute? Könnten Sie es beantworten für die Inszenierung, die Sie gestern gesehen haben?
Ja, also wenn man es so macht wie Walikowski, dass man eben nicht nur einen mythischen Stoff oder einen Märchenstoff inszeniert, sondern eben versucht, andere Fragen zu stellen oder andere Kontexte anzureißen, dann finde ich, funktioniert das. Es öffnet sich eben einerseits dieses Stück in dieser Inszenierung in die Tiefe hinein und in die Psychologie und auf der anderen Seite aber auch in die Geschichte. Und das ist fast etwas Überzeitliches, dass eine Gruppe sich eben verschanzt und dann Theater spielt, vielleicht auch um zu überleben. Das ist, finde ich, doch dann wiederum sehr gegenwärtig.
Und war das Opernhaus gut klimatisiert?
Das Opernhaus ist in München immer gut klimatisiert, aber die Stimmung wurde dann eben im Laufe des Abends doch etwas heiß, blütig und dann eben auch beim Schlussapplaus.
Also Glück gehabt in mehrerlei Hinsicht. Jörn Florian Fuchs über die Salome in München, vielen Dank. Von der großen Opernbühne auf die etwas kleinere Konzertbühne, auf der allerdings die gleichen Akteure stehen. Sängerinnen, Sänger, Musikerinnen, Musiker und Instrumente. In Heimbach, in der Eifel zum Beispiel, wo der Deutschlandfunk jedes Jahr im Frühsommer als Medienpartner des Kammermusikfestivals Spannungen als Medienpartner begleitet. Nun heißt Frühsommer ja inzwischen auch Hitze und das ist für das genannte Bühnenpersonal und sein Hand- und Mundwerkzeug nicht immer ganz angenehm. Maya Elmenreich war gestern Abend in Heimbach, wo in der Turbinenhalle bis zu 38 Grad gemessen wurden. Hier ist ihre Recherche zum Thema Hitze und Musik.
Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh ich wieder aus.
Auf dem Programm an diesem warmen Abend steht ausgerechnet Schuberts Winterreise. Hat der Tenor Julian Brigadien in weiser Voraussicht ein musikalisches Mittel zur Abkühlung gewählt?
Es geht ja um Gefühlskälte als um winterliche Eiseskälte. Das sind ja alles Sinnbilder. Aber die Musik ist schon so gut, dass die im Sommer auch Kälte herstellt. Auch wenn wir schwitzen werden heute Abend, trotzdem entsteht ein Gefühl von Kälte, da bin ich mir ziemlich sicher.
Und recht hat er. Die seelische Kälte erfasst das Publikum. Während Brigadien und seinem Klavierpartner Lars Vogt schon nach wenigen Minuten auf der Bühne der Schweiß über die Gesichter läuft. Ungefähr in der Mitte des Winterreisezyklus greift der Sänger dann zum Wasserglas. Eigentlich ist ihm das nicht so lieb. Zu profan findet er die kurze Unterbrechung auf halber Strecke. Doch solche Gedanken mache er sich wohl nur selbst.
Ich glaube kaum, dass jemand im Publikum sich hinterher aufregen würde. Oh, der Prägel ja hat aber nach Lied 11, da muss er einen Schluck Wasser nehmen. Da war er angestrengt und glaube ich nicht.
Das Wort Anstrengung lässt auch der Bratschist Volker Jakobsen für sich nicht gelten, wenn es heiß wird im Konzertsaal. Er habe es sogar ganz gern, sagt er.
Ich finde es viel weniger schlimm als zu kalt. Einfach physisch habe ich dieses Gefühl, man ist gleich geschmeidig, man muss sich viel kürzer einspielen, also die Finger laufen. Was halt leider auch läuft, ist der Schweiß.
Das allerdings nicht nur im Sommer, weiß Pianistin Kiveli Dörken, die sich mit extremen Temperaturen auskennt. Gemeinsam mit ihrer ebenfalls klavierspielenden Schwester Danae veranstaltet sie auf der griechischen Insel Lesbos im hochsommerlichen August ein Festival. Ist die Außentemperatur beim Musizieren für Sie entscheidend?
Erstmal spielt es ganz lange keine Rolle, weil man schwitzt ja eh. Selbst im Winter, wenn man sich anstrengt, wird einem sehr, sehr heiß auf der Bühne. Wenn natürlich noch eine krasse Sonne dazukommt, kann man kurzzeitig mal die Schweißperle, die gerade in das Auge reinfließt, mal bemerken. Aber es bleibt trotzdem im Hintergrund.
Und da gehört die Befindlichkeit auch hin, bestätigen eigentlich alle Musiker an diesem heißen Abend in Heimbach. Der Tenor Julian Brigadien versucht, sich freizumachen von Rahmenbedingungen. Sein Motto, wenn es ihm gut gehe, gehe es auch der Stimme gut.
An guten Tagen ist es wirklich vollkommen wurscht. Einfach weil das Musikmachen so viel Energie auch gibt, dann spielt das andere außenrum gar nicht so eine große Rolle mehr.
Volker Jakobsen, der als Bratschenprofessor in Hannover viele junge Musiker auf dem Weg ins Profileben begleitet, er geht sogar noch einen Schritt weiter.
Meine Theorie ist eigentlich immer, Es hängt viel, viel mehr an der Psychologie des Spielers. Wie wetterfühlig das Instrument ist, ist eigentlich die Wetterfühligkeit des Musikers.
Und trotzdem will auch er die physikalischen Auswirkungen auf die Materie nicht leugnen.
Grundsätzlich kann man eigentlich sagen, die Temperaturschwankungen sind nicht so ein Problem. Luftfeuchtigkeitsunterschiede sind das viel größere Problem. Also die Risse entstehen, wenn es plötzlich trocken wird.
An Risse möchte der Kölner Klavierbauer Christian Schoke, der die Tasteninstrumente beim Spannungenfestival betreut, gar nicht denken.
Bei solchen Temperaturen entwickelt sich der Flügel so quasi zum Überlebenskünstler. Der Flügel muss Extremes aushalten.
Der gewölbte Resonanzboden eines Flügels nimmt Feuchtigkeit auf und gibt sie ab, je nach Temperaturhöhe. Christian Schoke kommt daher in Heimbach aus dem Klavierstimmen gar nicht raus. Schließlich gibt es auch noch den Luftzug, den das Publikum so sehr herbeisehnt.
Ich sage meinen Kunden mit dem Instrument zu Hause auch immer lieber einmal Stoßlüften und dann ist es gut, als lange das Fenster auflassen, weil dann reagieren die Instrumente stark.
Das Festival läuft noch bis Sonntag und am Wochenende soll es ja etwas kühler werden. Maya Elmenreich berichtete aus Heimbach. Klagenfurt liegt am kühlen Wörthersee. Dort finden seit 1977 jährlich die Tage der deutschsprachigen Literatur statt, an deren Ende die Vergabe des inzwischen berühmten Ingeborg-Bachmann-Preises steht. Der Wettbewerb darum findet als öffentliche Lesung statt, die übrigens Dreisat auch im Fernsehen überträgt. Einen Deutschlandfunkpreis gibt es seit 2017 übrigens ebenfalls. Und mein Kollege Hubert Winkels ist in diesem Jahr der Vorsitzende der Jury. So viel Transparenz muss sein. Für uns ist der Literaturkritiker und Kollege Holger Heimann in Klagenfurt. Guten Abend, Herr Heimann.
Guten Abend, Herr Koldorf.
Heute ist Halbzeit und deshalb natürlich die Frage, wie war es bisher? Welche besonderen Texte oder Performances, auch die gibt es hier in Klagenfurt, sind Ihnen denn aufgefallen?
Naja, bisher ist das ein Wettbewerb, der ganz stark von der Eröffnung sozusagen getragen wird, von der Eröffnungsrede von Clemens Setz. Der hat eine ganz grandiose Rede gehalten, wo er virtuos der Vermischung von Realität und Fiktion nachgegangen ist auf verschiedenen Feldern, also in der Politik, wo machtpolitisch motivierte Erzählungen schon einmal als Realität ausgegeben werden, aber auch in der Literatur, also Schriftsteller sind ja schließlich Meister der Fiktion. Und Setz ist damit zwar nicht im Wettbewerb angetreten, aber die Jury hat immer wieder Bezug auf ihn genommen, so oft, dass ihm das zu viel geworden ist. Er hat jedenfalls heute getwittert, ich werde zu oft zitiert. Aber an dieser Rede mussten sich die Texte einfach messen, das war klar. Und es ist zwar ein Wettbewerb der unbekannten Autoren, könnte man sagen, aber durchaus einer mit einer insgesamt mit einem guten Niveau, einer guten Qualität. Ich würde sagen, es gibt zwar bisher keinen klaren Favoriten, aber doch einige Texte, die sich gute Chancen ausrechnen können, dass sie prämiert werden. Es gibt ja insgesamt nicht 5 Preise, also nicht nur den Bachmann-Preis. Und es gibt also einige Texte, sind jetzt 10 von 14 gelesen, die man jetzt hervorheben könnte nach 2 Tagen.
Das, was Sie gerade über Clemens Setz gesagt haben, wussten natürlich die Autorinnen und Autoren nicht, als sie ihre Texte vorbereitet haben. Merkt man trotzdem ein bisschen, dass das ein Thema ist oder gibt es andere thematische Schwerpunkte?
Na, das würde ich jetzt nicht sagen, dass das, wie Sie sagen, das wussten Sie, Sie kannten den Text natürlich nicht. Also thematische Schwerpunkte, das ist immer schwierig. Also das Schöne an diesem Wettbewerb ist ja, dass hier ganz unterschiedliche Texte gelesen werden. Wenn man jetzt doch etwas Verbindendes finden will, dann ist das wahrscheinlich am ehesten das Verstörende, was viele Texte hatten. Also aufmunternd war das in den meisten Fällen nicht, was da vorgetragen wurde. Um mal ein paar Beispiele zu nennen, es ging um die Verheerung, die Kriege in den Seelen der Menschen anrichten, um das Fortdauern der braunen Vergangenheit in Österreich. Eine verschlungene Dystopie in einer Art Urwald, die stellte die Jury vor komplizierte Dechiffrieraufgaben. Und der am schwersten zu ertragende Text, der wurde heute gelesen von Ronja Othmann, auch eine Autorin, die man eigentlich nicht kennt. Die Erzählerin, die man sicher mit der Autorin da gleichsetzen darf, die ist in den Irak gefahren und hat da mit Augenzeugen gesprochen, die ihr vom Genozid an den Jesiden erzählt haben. Und das wird mit unglaublicher Grausamkeit, wird von dieser unglaublichen Grausamkeit wird in diesem Text berichtet, also dass einem wirklich der Atem wegbleibt. Ein Text, der auch immer wieder thematisiert wird, ob es überhaupt eine angemessene Sprache gibt dafür.
Von einer Frau stammte dieser Text, von dem Sie gerade erzählt haben, von einer von wenigen Frauen in Klagenfurt oder gibt es da ein gutes Gleichgewicht, was Männer und Frauen angeht?
Ja, es ist in diesem Jahr zum ersten Mal so, dass die Frauen in der Mehrzahl sind. Also 8 von 14 Teilnehmern sind Frauen. Am ersten Tag haben nur Frauen gelesen. Und die Texte, die ich herausheben würde, die sind tatsächlich auch von Frauen. Ich muss sagen, ich habe aber, wenn das jetzt eine Frage sozusagen nach dem Geschlechterverhältnis ist, ich habe den Bachmann-Wettbewerb zuvor nie als männlich dominiert wahrgenommen. Also wenn man sich die Preisträger der letzten 10 Jahre anschaut, dann sind da 6 Frauen darunter.
Nun haben Sie gerade schon gesagt, 10 von 14 haben bisher gelesen, Herr Heimann. Und wir werden jetzt auch nicht alle anschließend schnell ins Wettbüro rennen, nach dem, was Sie jetzt hoffentlich gleich sagen. Bisher kein klarer Favorit, haben Sie auch gesagt, aber ein persönlicher wenigstens. Irgendwas, was Sie uns erzählen können, was Ihnen besonders ans Herz gegangen ist, was Sie aufgerüttelt hat, jenseits vom Text, den Sie gerade beschrieben haben.
Ja, ich würde sagen, also heute ragte ein Text heraus, und zwar von einer Österreicherin, Birgit Birnbacher. Die ist Sozialarbeiterin gewesen, hat auch Soziologie studiert, und diese Berufserfahrungen, die sind in ihren Text eingeflossen. Sie schildert da so einen Sozialforscher, der zu Menschen in einem Reihenhaus kommt. Das kann man sich so als typisches Wiener Mietshaus vorstellen. Und die Leute, die da wohnen, die kommen so gerade so über die Runden, und Birnbacher erzählt von diesen Menschen sehr genau, so dass man die wirklich vor sich hat. Die Jury war sich auch einig, dass Birnbacher da so mit wenigen Sätzen eine Atmosphäre heraufbeschwört, die diese prekären Verhältnisse zeigt, und dass man den Geruch dieses Mietshauses quasi in der Nase hat.
Holger Heimann, vielen Dank vom Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Und über die Preisverleihung bzw. die Preisentscheidung werden wir dann am Sonntag in dieser Sendung berichten. Nanne Meyers Metier ist die Zeichnung. Vielleicht, um zum Anfang dieser Sendung zurückzukehren, so etwas wie die Kammermusik der bildenden Kunst. Eher leise Töne, aber sorgfältig gesetzt. Eine Kunst auch des Weglassens und Verzichtens. Und genauso versteht Nanne Meyer ihre Arbeit auch. Die in Berlin lebende Zeichnerin, bis vor kurzem Professorin an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee, hat sich seit 40 Jahren auf Stift und Papier konzentriert. Gute Gründe heißt ihre aktuelle Ausstellung, die nun im Kunstmuseum Bonn zu sehen ist. Der Titel spielt auf den Zeichnungsgrund, aber auch auf die Gründe, überhaupt zu zeichnen, an. Jörg Biesler war dort.
In den 70er Jahren galt Zeichnen als langweilig defensiv. Sich darauf zu beschränken, wurde eher mit Stirnrunzeln betrachtet. Die meisten suchten damals den großen Auftritt, und den gab es nicht in DIN-Formaten. Nanne Meyer aber fühlte sich gerade dort wohl.
Das hat ja mit dem Denken, mit dem Schreiben sehr viel zu tun. Die Bewegung Schreiben, Zeichnen hängt ja miteinander zusammen. Und da fühlte ich mich freier und unabhängiger und sah für mich da viel mehr Möglichkeiten. Je länger ich dabei blieb, je mehr habe ich erfahren, was für Möglichkeiten in diesem vordergründig einfachen Medium stecken.
Und diese Möglichkeiten lotet Nanne Meyer seit 40 Jahren aus. 3 Räume füllen ihre Arbeiten, und es stellt sich schnell der Eindruck ein, dass es auch viel mehr sein könnten. So varianten- und ideenreich, so vielfältig und risikofreudig ist das Werk. Gleich zu Beginn hängen an Nadeln aufgespießt Dutzende rundum gelochte, vergilbte Karteikarten an der Wand. Buch- und Aufsatztitel sind darauf mit Maschinenschrift verzeichnet, wie die Massenschlafplätze von Haussperlingen in Großstädten, über Ereignisse in der Vogelwelt 1942 oder das Liebesleben der Wildenten. Diese Titel illustriert Nanne Meyer. Massenschlafplätze bekommen einen rot skizzierten Altbaugrundriss, die Ereignisse der Vogelwelt ein Grillhähnchen auf Salatgarnitur. Nur das Liebesleben bleibt dezent unillustriert. Karteikarten aus der Ornithologischen Bibliothek des Berliner Naturkundemuseums sind hier der Grund, auf den Nanne Meyer zeichnet. Gute Gründe heißt die Ausstellung, und die sind oft der Ausgangspunkt für ein ironisches Spiel.
Man braucht Konzepte und man braucht Anliegen, aber es darf nicht voll ausgedacht werden, dann ist es ja völlig langweilig. Und durch etwas, was unmittelbar herangetragen wird, wie zum Beispiel eine Landkarte oder einen Schablonenkarton oder eine Ansichtskarte, wird das natürlich gestört und relativiert. Also da ist etwas, worauf ich mich beziehe, und das bringt wieder neue Funken hervor, sag ich mal so, und bringt mich auf etwas, was ich mir nicht ausdenken konnte.
Und so findet Nanne Meyer Sternbilder rund um die Lochungen von ausrangierten Umlaufmappen und fragt sich mit einem scharfen Messer in der Hand, was von der Welt übrig bleibt, wenn Karten nur aus Autobahnen bestehen, aus Flüssen oder Ländergrenzen und dazwischen Leere gähnt. Sie widmet sich bunten Postkarten mit Sonnenschirmen und blauestem Himmel und blendet mit deckender Farbe das meiste aus. So bleiben nur seltsame Glasformationen, ein wenig Seeufer oder zwei Personen in einem Meer von Blau. Oder sie findet in den zentralen Verwitterungen von Pappen, die hinter den Postkarten auf dem Ständer im Freien standen, Wolken, schwach beleuchtete nächtliche Plätze oder maurische Kuppelarchitekturen.
Es ist eine Sensibilisierung auf bestimmte Dinge, so wie jeder Mensch vielleicht mit einer bestimmten Art, die Welt zu sehen, spazieren geht. Ich gucke eben auf alles Mögliche. Also die Welt ist eigentlich voll und ich muss immer aussortieren. Es gibt unendlich viele Felder, denen man sich widmen kann. Da oder bei einer Fliege oder bei diesem Staubkorn bleibt man nun mal hängen. Und manchmal endet man dann irgendwo im Nichts oder in der Sackgasse. Und oft geht es aber auch in eine ganz andere Richtung. Und man denkt, das ist ja unglaublich, wie das wirklich in einer Weise etwas berührt, was mich schon ganz lange beschäftigt hat.
Es ist eine Schule des Sehens, der Aufmerksamkeit und ein lustvolles Spiel mit Sicht und Unsichtbarem. Und das auch im Großformat. Eine speziell für die Ausstellung entstandene Arbeit zeigt, so der Titel, Erinnerungen an einen Nachtflug. 6 schwarze Blätter mit feinsten diagonalen weißen Linien, wie leuchtende Städte im ewigen Schwarz des Nachthimmels und so schwer zu fassen, wie der Blick aus dem Flugzeug, das schwankt und sich dreht und so schnell ist, dass, was man gerade noch sah, jetzt schon längst wieder verschwunden ist. So viel Bewegung, Ungefähres, Flüchtiges in Zeichnung zu bannen, das grenzt an ein Wunder. Davon gibt es viele in dieser Ausstellung, große und kleine.
Jörg Biesler über die Nanne-Meyer-Ausstellung in Bonn. Die Stuttgarter Staatstheater reagieren mit scharfer Kritik auf die Forderung der AfD, die Staatsbürgerschaft ihrer Musiker, Sänger und Tänzer offenzulegen. Mehr dazu in den Kulturnachrichten mit Katrin Weller.
Der geschäftsführende Intendant der Stuttgarter Staatstheater Marc-Oliver Hendricks bewertet das Vorgehen der AfD als Provokation. In Deutschlandfunk Kultur sagte er:
Ich glaube, dass wir es hier mit einer sehr konzertierten Aktion zu tun haben. Etwaige Anfragen über Finanzierungen von Theatern hat es schon in der Vergangenheit in Ostdeutschland gegeben. Das hat alles Plan, das hat alles Methode. Damit werden über das parlamentarische Instrument der kleinen Anfrage Länderparlamente, Verwaltungen immer wieder okkupiert, beschäftigt. Der Erkenntnisgewinn dahinter ist gleich null. Es geht um Provokation.
Marc-Oliver Hendricks, geschäftsführender Intendant der Stuttgarter Staatstheater. Er betonte, sein Haus sei ein weltzugewandtes Theater, das Künstlern aller Kontinente eine Heimat sei. Mit rund 1400 Mitarbeitern aus über 50 Nationen sind die Staatstheater der größte staatliche Kulturbetrieb in Baden-Württemberg. Für morgen ist in Stuttgart eine Kundgebung gegen die geforderte Auflistung ausländischer Künstler geplant. In Weimar ging es heute um einen Abschied.
Es ist mehr als ein Job gewesen, es ist mehr als eine Arbeitsstätte gewesen. Es war schon sozusagen eine Existenzform, hier Präsident der Stiftung zu sein. Und insofern ist das eine tiefe, tiefe Zäsur für mich persönlich.
Helmut Seemann hat die Klassikstiftung Weimar 18 Jahre lang als Präsident geleitet. Heute fand in Weimar eine Festveranstaltung anlässlich seiner Verabschiedung statt. Dabei würdigten Vertreter des Bundes, des Landes und der Stadt Weimar die Verdienste des 65-Jährigen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters nannte Seemann einen Kulturmanager mit Herzblut. Die Klassikstiftung Weimar soll nach Ansicht von Helmut Seemann einem weiten Feld der Weimarer Kulturgeschichte gerecht werden. Er sagte der deutschen Presseagentur: Wir sehen uns in der Klassikstiftung nicht mehr nur als ein Ort der klassischen deutschen Literatur. Die Stiftung müsse Perspektiven auf das kontinuierliche Geschehen von der Reformation bis zur klassischen Moderne im 20. Jahrhundert aufzeigen. Ein wichtiges Zwischenergebnis sei dabei in seiner Amtszeit gelungen: Das neue Bauhausmuseum, das im Frühjahr eröffnet wurde. Helmut Seemann wünschte seiner Nachfolgerin alles Gute. Ab August wird Ulrike Lorenz die Klassikstiftung Weimar leiten. Sie war zuvor unter anderem Direktorin der Kunsthalle Weimar. Und zum Schluss noch ein überraschender Wechsel von Leipzig nach Linz. Alfred Weidinger, Direktor des Museums der Bildenden Künste in Leipzig, gibt seinen Posten vorzeitig auf. Weidinger habe überraschend um eine Auflösung seines bis 2023 laufenden Vertrages gebeten, teilte die Stadt mit. Er wolle ab April kommenden Jahres das Oberösterreichische Landesmuseum in Linz leiten.
Auch das war Kultur heute. Nach den Nachrichten kommen hier die Informationen am Abend, unter anderem zum G20-Gipfel in Osaka. Mein Name ist Stefan Kolderhoff. Danke fürs Zu- und fürs Weiterhören.